würde gerne ein paar Dinge mit euch teilen, die intensiver sind, und ich empfinde euch wirklich als eine fortgeschrittene Gruppe. Und ich fühle das nicht nur in euren Erfahrungen. Ihr habt zum Teil gestern sehr, sehr tiefe Erfahrungen gehabt. Sondern ich fühle das unabhängig von euren Erfahrungen, in dem, wie ihr mit euch unterwegs seid. Das ist das Eigentliche. Erfahrungen sind nur eine Schicht. Aber dieses Commitment, werde gleich was dazu sagen, für sich selbst, das ist eigentlich was sehr Stabiles. Die Erfahrungen kommen und gehen, auch wenn sie dir zeigen, wo du bist oder welche Tore sich dir öffnen und dir schenken. Ich möchte was sagen heute über die Liebe, über das Commitment, über den Glauben und über die Wichtigkeit der Sichtweise. Mal schauen, ob das alles geht. Es gibt eine heftige Zen-Geschichte. Die Zen-Geschichten sind alle heftig. Und die bringen dadurch aber was auf den Punkt. Und ich finde die sehr aufweckend. Und das geht so. Eine Frau, die schon sehr tiefe Erfahrungen hat und die mit einem Lehrer arbeitet, könnte es auch umgekehrt haben, ein Schüler, der mit einer Lehrerin arbeitet, das ist halt jetzt so das Modell, dann spürt der Lehrer, dass sie zwar viel erfahren hat, viel gesehen, aber endlos in 3 Tage um sich selbst und ihre Befindlichkeit und ihren Weg kreist. Und er sieht, wie sie da festhängt. Und dann gibt er folgende Übung. Stell dir vor oder wünsche dir, noch stärker, wünsche dir, dass du allein in der Hölle bist und alle anderen fühlenden Wesen im Himmel. Buddhistischen Hölle und Himmel. Also in einem heftigen Zustand und alle anderen sind befreit. Und nach ein bisschen Widerstand lässt sie sich darauf ein. Und sie macht die Übung echt. Und sie fühlt sich schlecht und so und öffnet ihr Herz, alle füllenden Wesen mögen im Himmel sein und ich bin halt in der Hölle. Okay, so ist das nun mal. Und was dann passiert ist, dass sie eine unglaubliche Liebe und Mitgefühl, ein grenzenloses Mitgefühl und Liebe und Mitfreude mit allen füllenden Wesen hat. Und irgendwann wird dieses Mitgefühl für alle Wesen so mächtig, dass sie tiefes Mitgefühl für sich selber hat, die sie ja als armes Würmchen, als einzig in der Hölle hockt. Und ihre Hölle schmilzt von innen und sie fühlt sich von innen her an diesem Originalplatz Hölle eigentlich auch im Himmel der Liebe. Und das, ich finde das sehr eindrücklich. Das zeigt uns etwas, wie wir diesem schwierigen Thema von Minderwertigkeitsgefühlen, die wir bis in hohe Stufen unserer inneren Entwicklung immer noch haben. Und sei es, dass wir nicht checken, dass sich schon vieles in uns realisiert hat. Das ist eine Form von Selbstabwertung. Wie wir das handeln können. Letztlich nur so, dass unser Mitgefühl und unsere Liebe eigentlich alle fühlenden Wesen flutet, inklusive unserer selbst. Es bleibt gar nicht aus. Wenn du dein liebendes Mitgefühl, das heißt nicht, du musst alle toll finden, schon gar nicht, was die tun, aber das liebende Mitgefühl mit dem Kern, mit der Seele, mit der Essenz, ja, dieser Wesen, ihrer Einzigartigkeit, in ihrem Ringen und Weg. Wenn du tiefes Mitgefühl und Liebe für alles, was ist, hast, dann ist es unmöglich, dich selber auszuschließen. Und dann kommt ganz von selber die Wertschätzung, die Auflösung der Minderwertigkeitsgefühle und die Liebe zu dir und du gibst dir die gleiche Wertschätzung wie allen anderen. Liebe ist ein Ganzheitsphänomen. Letztlich können wir es nicht teilen. Wenn wir irgendwen in der Welt hassen, ist immer noch eine Spur Hass in unserer Liebe, selbst zu unseren nächsten Menschen. Und das ist so ein Schlüssel, den uns die Tradition, die Zen-Leute geben, aber der modern ist und der auch ja, unabhängig von den Traditionen, mit dem wir arbeiten können. Ich muss jetzt nicht diese Übung nachmachen, aber die Weisheit, die da rauskommt. Also, das wäre so das Erste, was ich zur Liebe sagen wollte. Dieses Liebe ist was, ist eine Totalsicht auf die Wirklichkeit. Und wenn ich dem Raum gebe für alle füllenden Wesen, für alles, was ist, natürlich muss ich daran arbeiten. Wenn jemand wirklich heftig unterwegs ist oder schwierige Dinge in der Welt geschehen, muss ich mich daran tasten. Aber es heißt ja nicht, dass ich das Tun unterschreibe, sondern genau das Wesen. Und die Gewalt in der Welt entsteht ja aus der Lieblosigkeit. Also ich setze euch den Gegenpol rein. Und dann werde ich mich selber nicht mehr ausnehmen können. Das Zweite, das ist eine schöne Fortführung, finde ich eigentlich, von dieser Wertschätzung für uns selber, von dieser Liebe zu uns, ist, im Englischen gibt es das schöne Wort Commitment. Und wenn man heute Morgen geschaut, Sahaja und ich, wie man das gescheit übersetzt, ist gar nicht so easy. Also, ich würde so beschreiben, das ist ein tiefes Dich-Einlassen, eine Art Selbstversprechen, im Sinne von Versprechen, mich nicht zu verlassen, für mich zu gehen, aber auch da ist eine Leidenschaft drin. Da ist was im guten Sinn emotional Warmes drin und ein klares, tiefes, leidenschaftliches und mich selbst auf die Spur bringendes Engagement, diesen Weg der inneren Entfaltung zu gehen. Commitment. Und dafür nehme ich auch Hindernisse und Schwierigkeiten auf mich, wie ihr es ja auch alle tut, dass ihr hierher gekommen seid. Einige sind von sehr weit her, manche von näher und das ist immer Commitment drin. Commitment appelliert an eine Instanz, das klingt vielleicht etwas altmodisch und trotzdem halten wir alle diese Instanz hoch und heilig. Commitment appelliert an unseren Willen. Du kannst wollen, dass du den Weg der Entfaltung gehst und du kannst es nicht wollen. Und ihr kennt vielleicht vermutlich diese Geschichte, die in vielen Formen erzählt wird, es kommt aus der indianischen Tradition, Großvater und seinem Enkel. Und der Großvater sagt, ich habe in mir zwei Wölfe und der eine macht mich fertig und bringt mich vom Weg ab und der andere, der führt mich und der ist weise und der unterstützt mich mit Liebe und Inspiration. Und der Enkel sagt, ja, und welcher Wolf wird siegen? Und der Großvater sagt, ja, der, den ich füttere. Also das, was wir in uns füttern, wird groß. Und das ist Wille. Da ist unsere berühmte Freiheit drin. Freiheit ist mehr als Entscheidungsfreiheit. Aber sie ist auch Entscheidungsfreiheit. Das ist eine, sag mal, mehr oberflächliche, aber sehr, sehr wichtige Dimension von Freiheit. Und die hat mit unserem Willen zu tun. Wille hat eine große Kraft. Ihr wisst wahrscheinlich, was ihr mit eurem Willen alles hinkriegen könnt. Und es gibt etwas, wo es schwer ist, dass wir aufwachen, dass wir uns entfalten gegen unseren Willen. Wir können zwar nicht alles mit unserem Willen bewirken, aber gegen unseren Willen, das ist eine ziemlich struppige, dornige und schmerzvolle Sache. Es geht auch, das kann das Universum auch das sein, aber irgendwie werden wir auch respektiert. In der christlichen Tradition gibt es dieses Weisheitswort, in der christlichen Sprache halt, Gott, der dich ohne dich erschaffen, will dich nicht ohne dich erlösen. Also wir sind als Menschen auch, zumindest erleben wir uns zunächst und zumeist so, geworfen in das Dasein, in das Faktische. Und da fühlen wir uns oft nicht gefragt. Aber mit diesem Faktischen zu arbeiten, da sind wir sehr wohl gefragt in unserer Freiheit, unserem Mitwirken, unserer Verweigerung und unserem Ja. Und die darf auch sein, die Verweigerung, aber wir können halt gucken, welchen Wolf wir auf Dauer füttern. Commitment, mag ich euch noch was erzählen, weil das ist so ein bisschen auch ein Thema in Kursen in Retreats immer wieder und es öffnet eine Tür von meiner eigenen Geschichte. Ich war vor Jahren in einem Retreat, das war auch recht komplex und so weiter. Und ich war ziemlich struppig. Gibt's ja. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Und ich war so struppig gebürstet nach 4, 5 Tagen, dass mich alles genervt hat. Die Leute und die Stille war zu still und das Sitzen war zu lang und das Tanzen war zu bewegt und die Musik zu laut und irgendwie was. Die Stimme zu dick. Und dann habe ich das dem Lehrer erzählt. Ein englischsprachiger Lehrer. Und er schaut mich sehr liebevoll an und sagt einen einzigen Satz. That's not your job. Das ist nicht deine Aufgabe. Und es war so, wow, es war unglaublich befreiend. Es ist nicht meine Aufgabe, mit der Stille und der Stimme und der Musik und dem Tanz und der Übung und den Werkzeugen und zu kämpfen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das würde mich unterstützen, mich zu entwickeln. Das war eine unglaubliche Befreiung. Und für mich ist das Commitment, dass wir nicht an den falschen Fronten kämpfen. Oder immer wieder suchen, und das wieder, und das passt nicht, und das passt nicht. Sondern, dass wir gucken, ja, es muss schon irgendwie passen, und dann lasse ich mich ein und nehme das, was das mir zeigt über mich selber. Wenn ich sehr frei bin, kann ich auch mit einem halbwegs verunglückten Retreat oder Kurskontext oder viel zu langen Meditationen, kann ich was draus schöpfen. Und wenn ich struppig bin, wie ich das damals war, dann nervt mich alles, inklusive meiner selber. That's not your job. Das ist nicht deine Aufgabe. Also ein bisschen in Zen-Manier, da musst du selber die Antwort finden. Das war ein super Shift und das zeigt mir Commitment in Liebe zu dir selber, dass du für das gehst, worum es wirklich geht. Das ist wesentlich. Und dich einfach unterstützen lässt von dem, das eine hilft mal mehr, das andere weniger und das dritte brauchst du gar nicht und lässt es halt. In der Arbeit mit, ich habe eine Einzelpraxis oder ja, eine Praxis und da habe ich viele Paare auch. Und die Paare oft einzeln und dann auch als Paar. Und was mir auffällt ist, es ist für mich so eine Kernfrage. Manchmal frage ich die das dann auch. Seid ihr miteinander eingecheckt? Also habt ihr Vertrauen ineinander? Das wäre die wärmere Sprachform davon. Aber es ist auch dieses, es ist nicht nur Vertrauen. Vertrauen ist was Warmes, eine Herzqualität. Aber es ist auch der Wille, seid ihr eingecheckt? Und wenn ein Paar eingecheckt ist, wenn die das sagen und spüren, was authentisch ist, ja, so, dann kann kommen, was will. Die können das verrückteste Zeug machen. Und die gehen miteinander den Weg. Wenn einer sich auscheckt, geht's nicht. Und das ist Commitment. Also am Beispiel von Paarbeziehung. Ja? Und auch für dich. Du kannst erleben, was du willst. Du kannst durch alle Höllen und Himmel fahren und Abgründe und Abstürze und Auferstehung und Symptome entwickeln und wieder weg. Und alles okay. Wenn du mit dir im Commitment eingecheckt bleibst, wirst du deinen Weg machen. Und es führt zu diesem dritten Aspekt, Glaube. Ich benutze mal bewusst das altmodische Wort, um das ein bisschen zu entmotten. Was da drin steckt, ist eigentlich Vertrauen. Der Kern von Glaube ist Vertrauen. Im hebräischen Urwort von Glaube, Vertrauen, haben wir dieses, das könnte man auslegen, sagen uns die Sprachforscher, in sich in den Felsgrund verwurzeln. Das finde ich super. Vertrauen, sich in den Felsgrund verwurzeln. Das meint es eigentlich. Und Glaube, auch wenn wir das etymologisch aufschließen, ist eine spezielle Form davon. Die hat ein bisschen mehr Fokus. Das Vertrauen hat was eben sehr Wurzeliges. Und Glaube hat so ein bisschen die Wurzel plus vielleicht eine bestimmte Frucht. Am wärmsten, finde ich, kommt Glaube rüber, wenn ich durch einen schwierigen Prozess gehe, zum Beispiel, und mir ein Mensch sagt, ja, ich sehe deine Not gerade oder deinen Weg und zugleich glaube ich an dich. Da ist kein, ich glaube, dass du mal das machst oder du musst das erfüllen, damit ich an dich glaube, sondern ich glaube an dich, du wirst deinen Weg machen. Das ist eine Herzqualität drin, da ist aber auch ein Wille drin und da ist eine enorme Kraft drin und ein Entschluss, eine Bewusstheit auch. Ja. Und das, wenn wir das jetzt mal zurückholen aus den Verirrungen, wie das oft in den Religionen, Institutionen missbraucht wird, kann man auch analysieren, aber es ist jetzt nicht mein, ist nicht, not my job jetzt. Sondern es für uns herzuholen. Also Glaube brauchen wir auf dem inneren Weg, da wo es dunkel wird. Das Glauben an dich selbst, an deine eigene Erfahrung, deine eigenen Erfahrungen vertrauen, aber das Vertrauen ist mehr im Jetzt. Ich mache eine Erfahrung, vertraue da rein. So. Und dann aber so ein, dich damit verbinden, dich damit in eine Gewissheit bringen, sodass diese Erfahrung in dir Frucht bringt und nicht nur, ach, gestern hatte ich eine tolle Erfahrung, heute geht es mir ganz schlecht, sondern, ja, ich hatte gestern eine gute Erfahrung, heute geht es mir etwas anders, aber ich verwurzel mich in die Gewissheit dieser Erfahrung mit dem, was wir Glauben nennen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein anderes Wort einsetzen, aber ich nehme das mal. Dieses an deine Erfahrung glauben, dich da rein verwusst, da hat sich mir was gezeigt, was wahrer ist, als das Affentheater, das ich vielleicht gerade erlebe. Und Glaube ist etwas in der mystischen Sprache, was uns durch die dunkle Nacht der Seele trägt. Das geht ohne Glaube nicht. Die dunkle Nacht der Seele, wie es die Mystikerinnen und Mystiker beschreiben, wo nichts mehr geht, wo du nichts mehr siehst, wo die Seele keine Nahrung fühlt, was sie nähert. Und trotzdem geht der Weg weiter, aber du siehst ihn ja nicht, weil es dunkel ist. Das geht nicht mit der Erfahrung vertrauen, weil die Erfahrung ist grauenhaft. Das geht nur mit Glaube an das, was du schon erfahren hast und dass sich das weiter entfaltet und dass gerade das durch einen modernen, würden wir sagen, oder schamanisch einen initiatischen Prozess geht, den du gerade selber nicht verstehst. Das heißt, der Glaube wie auch das Commitment, ihr ahnt es vielleicht, sind im Grunde Ausfaltungen unserer Liebe zu uns selber. Liebe in diesem erstgemeinten Sinne ganz, ganz wertvoll. Und jetzt noch diesen vierten Aspekt. Also die Sicht. Die Sichtweise, die wir haben von uns selbst und der Welt, den anderen und der Wirklichkeit und dem Göttlichen etc., also von der Ganzheit. Die Sichtweise, die wir haben, the view in der englischen Literatur. Ja. Buddhismus reitet darauf enorm rum. In westlichen Traditionen im Grunde auch, die nennen es halt anders. Also diese Sichtweise, die kann uns bei, trotz tiefen Erfahrungen, die kann uns in die Stagnation, in die Resignation führen. Die kann uns zur Verzweiflung führen, dass wir das Gefühl haben, wir drehen uns im Kreis, kommen nicht mehr weiter. Obwohl tiefe Erfahrungen sind, weil wir unsere Erfahrungen einordnen in diese Sicht und kriegen das oft nicht mit. Wenn ich zum Beispiel von mir die Sichtweise habe, ich bin ziemlich wertloses Wesen, und allen anderen steht die Entfaltung zu, aber mir nicht. So Sichtweise. Vielleicht nicht die coolste, aber es ist eine. Dann kann ich erfahren, dann kann das Leben mir Erfahrung schenken, wie es will. Es wird sich schwer öffnen. Ich werde es immer wieder zurückbuchstabieren. Ja, war eine schöne Erfahrung. Ich habe wie das leuchtende Universum von innen gesehen. Ja, kostbar, dankbar. Ach, ich armer Wurm, dass mir sowas geschenkt wird. Wunderbar. Und so. Und, aber ich bin immer noch der arme Wurm danach. Ich interpretiere das. Unser Geist ist genial, aber auch manchmal heftig. Ich interpretiere das in meine Wurmhaftigkeit. Als ein Beispiel von falscher Sichtweise. Falsch heißt nicht im Sinne von, es gibt ein paar richtige und die anderen sind alle falsch, sondern falsch in dem Sinne würde ich sagen, ist ein bisschen ein hartes Wort, vielleicht nicht stimmig, wäre vielleicht besser, bedeutet, dass die Sichtweise nicht der Wirklichkeit entspricht oder nicht förderlich ist. Vielleicht können wir es so auch beschreiben. Die ist noch optimierbar. Optimierbare Sichtweise. Und Sichtweise muss, das ist unser Anspruch, zum Beispiel in den Traditionen wie auch in der modernen. Wir haben Sichtweisen, die sind sehr alt. Das, was wir Linien auch nennen, das Wissen der Linie, ja? Oder wo Menschen, du kannst Texte, bestimmte Texte von tiefen Erfahrungen kannst du nebeneinander legen, wenn du dich nicht auskennst, wenn du nicht Fachfrau oder Mann dafür bist, du kannst es nicht unterscheiden, wann die geschrieben sind. Wenn die Sprache ein bisschen angleicht, kannst du nicht unterscheiden, ob das 1000 Jahre alt ist oder gerade eben gestern geschrieben wurde. Also da ist was, dieses Alte ist auch was Modernes. Wir doggen da an eine Menschheitserfahrung, ein Menschheitserbe, vielleicht das Kostbarste, was es überhaupt gibt, über unseren inneren Entfaltungsweg. Und diese Sichtweise muss, die hat ja eine große Bedeutung. Die muss, also so gesehen, alt genug heißt, bewährt genug sein. Das ist nicht was, was man heute plötzlich eine neue App und jetzt gibt es die super Sichtweise und ein paar junge ITler haben das jetzt entdeckt, so die gerade mal 17,5 Jahre alt sind. Dem würde ich nicht vertrauen. Mitgefühl ja, aber glaube nicht. Also alt genug, bewährt genug, weit genug. Du musst weit sein. Wir hatten ein paar Mal das Thema Dogmatismus. Wichtig, nehmt das ernst, wo ihr das spürt. Das muss weit genug sein. Es muss intelligent genug sein. Wir sind intelligente Wesen. Denken ist eine gute Beschäftigung. Intelligent denken, Dinge erforschen, verstehen wollen. Wir wollen was verstehen, das ist die Dynamik unseres Geistes. Und diese Sichtweise muss auch unverfügbar genug sein. Unverfügbar heißt nicht angepasst. Wir erleben das zum Teil etwas, gibt es auch Aufsätze dazu oder das Echo von guten Lehrerinnen und Lehrern in diesem Feld, Achtsamkeit, Mindfulness, Meditation, zum Teil auch Zen, aber ist ein bisschen unverfügbarer. Aber gerade auch das, wo man erst so sagt, ach super, das kommt zu vielen Menschen, kommt in die Betriebe, selbst die Leute bei Google machen Mindfulness-Meditation. Ja, Achtung. Plötzlich verformt sich Mindfulness, nicht von denen, die es lehren und in die Welt bringen wollen, aber unter der Hand derer, die es üben, die nicht die richtige Sichtweise haben in den Instrument, naja, ich bin halt konzentriert und ich kann mich zentrieren und ich kann auf meinen Atem achten, dann stehe ich auf und dann mache ich die Untergebenen fertig, weil das kann ich und bin klar auf den Punkt und zack, zack, zack und unterschreibe die Entlassung. Ich überzeichne es mal, aber das ist ein Missbrauch einer spirituellen Praxis. Mindfulness selber wehrt sich dagegen, zu Recht. Und deshalb gibt es Menschen, die aufstehen und sagen, nee, so geht's nicht. Das meine ich mit Unverfügbarkeit. Oder wenn man in die Religionsgeschichte schaut in die Geschichte der christlichen Kirchen, wie schnell haben die sich angebandelt mit Macht und Armee und Königen und was auch immer und Kreuzzüge geführt, haben sich verfügbar gemacht. Das ist nicht der Geist Jesu von Nazareth. Also, die Sichtweise braucht was Unverfügbares. Und die Sichtweise, das ist etwas, was wir, das ist wie der Atem, das ist etwas, was wir empfangen, was wir auch aufnehmen, was wir in uns prüfen, wie der Buddha sagt, glaub nichts von dem, was ich sage, sondern prüf alles, was ich sage, in dir und nur das behältst du. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Alle wirklich Großen sagen uns das. Ja, ich biete dir was an und guck, was du brauchen kannst, das andere tust weg. Das bedeutet, wir nehmen was auf von Sichtweise und wir kreieren auch was in uns. Also du hast deine eigene Sichtweise, die kannst du immer wieder prüfen. Ja, das ist elastisch, das ist lebendig, ein lebendiges Gewebe von Einsichten. Und du kannst dann Bücher lesen, dann inspiriert dich wieder was. Ah, siehst du wieder was neu? Siehst du es vielleicht anders als vor 3 Jahren? Das ist Sichtweise, ein lebendiges Gewebe. Und du kreierst es auch. Und deshalb, wenn ihr hier etwas teilt von euch, wie wir es ja immer wieder tun, kommt auch eure Sichtweise, eure Weisheit mit rein in den Raum und inspiriert uns alle, mich auch. Und es kostet sich stärker auch von Gemeinschaft oder von Gespräch oder es gibt so dieses Wort spirituelle Freundschaften. Ja, das muss nicht gleich eine Intimbeziehung und man muss nicht gleich eine WG sein, aber kann auch sein, aber einfach so einen Menschen zu finden in deinem Lebensfeld, mit dem du dich oder der du dich austauschen kannst. Vielleicht tickt ihr sonst sehr verschieden, aber wo ihr euch gegenseitig inspirieren könnt, eure Sichtweise miteinander kultivieren könnt. die Bedeutung von Sichtweise. Und Erfahrungen, unsere Erfahrungen hier, die sehr tief sind, komplex sind, authentisch, übersetzen sich letztlich in eine Einsicht. Die sind natürlich auch in deinem Körper, deinen Zellen, deine Seele reift daran, so, und übersetzt sich in Einsicht. Und Einsicht ist das, was wir als Ehestes auch mit anderen Menschen, die nicht hier sind, kommunizieren können. Also was du ausstrahlst, aber auch deine Sichtweise. Das ist was, wenn wir Menschen auf der Welt, die Welt und uns neu sehen würden, sähe unsere Welt anders aus. Uns selbst und diese Welt neu sehen lernen. Das ist was, wie wir das auch in die Welt bringen und wie das eine Kraft hat, was zu verändern. Ich sage morgen nochmal was zu unserer heutigen globalen Situation und wie das alles vielleicht gehen kann oder auch nicht. Wohin geht der Mensch? Ja, aber so, das ist so etwas, wo wir das auch rüberbringen und wo es Menschen gibt, die das auch in nicht spirituellem Kontext, die das in Firmen, in Betriebe, in therapeutische Gruppen, in Arbeitsgremien rüberbringen, eine tiefe neue Sichtweise. In der Schweiz gibt es das La Salle-Institut, war ich öfters zum Meditieren. Und die haben das da angegliedert, das Institut Zen Ethik Leadership, inspiriert von Bernd Klassen. Und das ist hochkarätige Arbeit aus der Zen-Spiritualität, also nicht nur aus der Praxis auch, aber aus der Zen-Spiritualität, wie geht Führung? Und das, was ich zuletzt weiß, war jetzt viele Jahre dann so nicht mehr da, aber das ist sehr, sehr gut. Das ist auf hohem Niveau. Mit Gapser und Bewusstseinsforschung und Integral und alles. Also das als Beispiel. Ja, das gibt's. Das geht. Okay, das ist die Bedeutung der Sichtweise und nehmt es ernst. Es gibt ein interessantes Buch von. Komme ich langsam zum Ende. Ich habe ja später angefangen, darf ich ein bisschen über 10 sprechen. Es gibt ein interessantes Buch von einem englischsprachigen Lehrer, Christopher Titmus. Und der arbeitet übrigens sehr intensiv mit Inquiry, weiß nicht, wo der das her hat, ob es von Amas hat und dem Diamond Approach oder ob er es selber entwickelt hat. Es hat aber eine ähnliche Tiefe und Schärfe und Exaktheit. Vielleicht ist es ein bisschen mehr scharf. Bei Amas empfinde ich immer sehr viel Wärme auch. Und du kennst ihn lange, intensiv, auch aus Indien. Und ich wollte irgendwann mal bei ihm ein Seminar machen, ein Retreat, und habe das gemacht in der Eifel. Einen ganz guten Draht zueinander gefunden. Und ist so ein Altmeister der Mindfulness-Tradition, Christopher Titmus. Und er hat ein Buch geschrieben, das gibt es schönerweise auch auf Deutsch. Und das heißt, Erleuchtung ist anders, als du denkst. Erleuchtung geht, ist anders, als du denkst. Christopher Titmus. Und das ist erstmal ist das sehr klassisch, also wenn ihr an Buddhismus und was hat der Buddha gelehrt interessiert seid, ist das eine schöne Darstellung, sehr authentisch, von jemandem, der ganz, 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 ganz viel in Asien meditiert hat.
Der war ja auch Mönch.
Er war ein Mönch, buddhistischer Mönch, gell? Ja. Ja. Und da im Urwald meditiert und wurde tagelang, monatelang zum Baum. Stehend meditiert, war die Anleitung. Bleib stehen, bleib beim Baum stehen. Und bleib da so lange stehen, bis du eins bist mit dem Baum der Natur. Und dann kommt die Liebe von selber. Es war sein Meister, der das gelehrt hat. Ja, also ein sehr tiefer, erleuchteter Lehrer, wirklich stark. Und dieses Buch finde ich interessant. Also es ist einmal eine schöne Einführung in die Teachings des Buddha. Aber für mich der Klickpunkt war der Schluss. Weil da löst er nämlich seinen Titel ein. Er beschreibt dann am Ende verschiedene Level von Erfahrung. Und es wird immer tiefer und weiter und einser und was weiß ich und still und endlos und was weiß ich immer. Und er sagt immer, ja, aber es genügt nicht. Ich denke mal irgendwann, wo will der eigentlich hin? Einser als eins geht ja nicht. Und dann am Schluss bringt er, das sind alles nur Erfahrungen. Die kommen nicht zur Einsicht. Und die Einsicht ist der Shift. Und das meint Erleuchtung. Und seine Essenz ist, du musst nicht die bombastische Erfahrung haben, sondern wenn du aus einer Einsicht lebst, die dich von innen her tief inspiriert für das fundamentale Ja zum Dasein. Da geht's weiter. Es komme, was da kommen mag. Mein Ja ist meine Zukunft. Das ist der Schluss eines schönen Gedichtes. Das ist es. Dieses Ja ist die Liebe. Das ist die Offenheit. Das ist das Forschen. Und ist auch das Konstatieren, dass du, manchmal frage ich euch, ja, wer ist das denn, die das erfährt? Dass du, die das erfährt, größer bist als alle Erfahrung. Dein Erfahren ist die Meta-Erfahrung. Und das ist Einsicht. Wenn du das siehst, wenn dir das klar wird, wenn du das in dein Leben strömen lässt, das ist Einsicht. Okay, soweit mal.